Ja, das Thema ist gegeben, Aufbruch zur Gemeinschaft, vielleicht auch zu ganz anderer Gemeinschaft als hier. Das werden wir dann auch sagen, es gibt natürlich ganz verschiedene Formen von Gemeinschaft. Aufbruch zur Gemeinschaft, Impulse zu einem Lebensstil mit Zukunft. Gerne geben wir einige Impulse weiter. Wir werden uns abwechseln beim Referieren. Meine Frau beginnt und sie begründet ihr Plädoyer für Beziehung und Gemeinschaft. Wir gehen dann gerne auch auf Ihre Fragen ein, eben nach den Referatsblöcken. Wir wechseln uns, wie gesagt, ab.
Ihr Lieben, alles beginnt mit einem Fragezeichen. Ich könnte ja jetzt euch fragen, wer von euch lebt alleine? Wer von euch fühlt sich manchmal alleine? Und wenn ich jetzt frech wäre, würde ich fragen, wer fühlt sich von euch manchmal einsam? Und wisst ihr, was dann normalerweise geschieht? Dann zögert man, weil zu sagen, dass man einsam sich manchmal fühlt, ist irgendwie peinlich. Und eigentlich ist mein erstes Plädoyer schon nur das, es muss uns nicht peinlich sein, weil sich einsam zu fühlen, ist eigentlich der gute Impuls, etwas dagegen zu unternehmen. Einfach mal so weit. Ich habe bewusst einfach diese Folien links ausgedruckt und da kann man rechts. Wir sind glücklich, oder? Und das Ding wird aufgenommen, gell? Von daher besteht die Möglichkeit, das zu kriegen. Okay, also, es ist nichts verloren. Hä? Und rechts kann man da reinschreiben, was einem irgendwie hängen bleibt. Also Fragezeichen Nummer 1 ist die ganz große Frage, wo leben wir selbst in einer Gesellschaft, wo wir uns manchmal irgendwo am Rand vorkommen, irgendwo einsam, von aller Welt verloren, vergessen, nicht gesehen. Das kann uns alle viel schneller einholen, als wir denken. Fragezeichen Nummer 2 war ich selbst vor kurzem. Ich möchte euch eine Begegnung erzählen mit dem Herrn Liechti. Liechti, ich gebe ihm den originalen Namen, weil das klingt nach Licht. Das ist so ein typisches Schweizer Geschlecht aus dem Baselbiet. Das Baselbiet ist so ein bisschen wie das Allgäu. Da gibt es die schönen Bauernhöfe und die Kirschbäume und Apfelbäume. Und der Herr Liechti kam mit seiner Tochter, mit einer bildschönen jungen Frau, ausgebildete Sozialarbeiterin und einem Glas Honig. Vom Bauernhof, das war der Herr Liechti. Der kam zu uns, der konnte sich in seinem kleinen Baselbieter Dorf, wo er herkommt, seinen heimatlichen Hof zurückkaufen. Der ist in der Familie verloren gegangen, das waren ganz viele Kinder, der ging dann irgendwie an die Gemeinde über, die ganze Geschichte weiß ich nicht, auf alle Fälle konnte er ihn zurückkaufen. Und sagte, jetzt wollen wir hier gemeinschaftliches Leben machen. Die Tochter zieht ein und die andere Tochter mit ihrem Mann und ihren Kindern und dann ging es los. Das ganz große Thema vom Herrn Liechti war, wie soll ich in diesem Gebäude einen Fahrstuhl, einen Lift einbauen? Was denkt ihr, macht das Sinn und wo mache ich das? Und dann sollte man ja zwischen diesen Gebäuden noch nicht nass werden, wenn man hier und her marschiert und so. Und ich habe diese Baupläne studiert und mein Fragezeichen wurde immer größer. Er hat kein Wort erwähnt, ihr lieben Leute, wie wohnen wir denn eigentlich hier zusammen? Die Tochter hat irgendwann realisiert, dass ich meine kleine Welt nicht mehr verstehe und wie ein wandelndes Fragezeichen da in der Runde sitze und sagte mir dann, ja weißt du, Irene, noch wegen dem gemeinschaftlichen Leben, das praktizieren meine Eltern schon immer. Das ist nicht das Problem. Und dann haben sie mir erzählt, sie haben 11 Kinder, Pflegekinder großgezogen und 2 eigene gehabt. Und da haben immer Menschen mitgelebt auf dem Bauernhof, ist doch klar, oder? Und dann hat man gemeinsam gekocht, ist ja auch klar. Und dann hat man nachher noch das Kaffee genommen. Das trinkt man nicht in der Schweiz, sondern man nimmt es Kaffee. Und das kann man sich dann so vorstellen, man richtet das zuerst zu und dann sitzt man draußen auf die Bank und genießt diesen Kaffee und plaudert. Ja, und gestern hätte er die Nachbarin jetzt eben zum Arzt gefahren, weil sie teilen den Hof schon lange mit einer anderen Familie. Und ich saß immer noch da und mein Fragezeichen wurde immer größer. Weil normalerweise geht das ganz anders. Bauen ist ja das eine, aber wie um alles in der Welt, grüß Gott miteinander, finden wir noch einen Platz hier? Sehr schön. Aber wie um alles in der Welt lebt man vernünftig miteinander? Das andere Beispiel aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft ist viel das Typischere. Wir könnten unser Nachbarhaus dazu mieten, mit 3 ganz neu renovierten, wunderbaren Wohnungen. Und da haben sich diverse Frauen interessiert. Aber jetzt kommt die Angst. Ja, wie wird denn das? Und können wir wirklich? Und ich weiß nicht, ob es auf den Boden kommt. Aber das ist das Normale. Das Normale ist, dass wir in einer Gesellschaft leben und ich will wirklich etwas ausholen. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema, mich vertieft mit unserer Gesellschaft von heute. Das Normale in unserer Gesellschaft ist, dass wir nicht mehr so richtig wissen, wie wir zusammen miteinander leben können. Was der Bauer Liechti in seinem Herzen bewahrt hat und alles ganz normal findet, ist nicht einfach normal. Es ist ein bisschen Gewitterstimmung in unserer Gesellschaft, wie da auf dem Bild. Es gibt ganz viele Menschen, die in Situationen leben und vielleicht gibt es Menschen, die da direkt betroffen sind, denen es nicht mehr so leicht fällt, einfach in Beziehung zu treten. Und das kann äußere Gründe haben. Zum Beispiel der Wohnstatus, den ich vorhin so angesprochen habe. Man weiß statistisch gesehen, dass wer alleine wohnt, es nicht ganz so einfach hat, genügend lebendige Beziehungen zu leben. Man weiß auch, dass Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, es schwerer haben, Gemeinschaft zu pflegen. Weil der Kinoeintritt oder das Café im Restaurant, das kostet etwas. Man weiß, dass Menschen, die viel umgezogen sind, sich statistisch gesehen entwurzeln und viel, viel anfälliger werden, sich einsam zu fühlen, zu vereinsamen, viel allein zu sein. Man spricht von dieser Neo-Urbanistik, also die städtischen Gefüge, wo wir zwar verdichtet wohnen, ganz nahe aufeinander, aber man kennt den Nachbarn nicht mehr. Und Menschen vereinsamen mitten unter Menschen. Man weiß, dass Menschen, die krank sind in unserer heutigen Gesellschaft, die Tendenz haben, allein zu bleiben, allein zu sein, weil sie nicht so mobil sind. Und dann werden sie noch kranker, weil es ihnen schadet. Man weiß, dass Menschen, die vom Beziehungsstatus her Single sind, gefährdeter sind zu vereinsamen als Menschen, die in einer Ehe leben. Man weiß, dass die Anzahl der Freunde, die uns umgeben, einen Einfluss haben, wie einsam wir uns fühlen oder nicht, ist noch logisch. Also umso mehr Freunde, dass wir haben, umso besser geht es uns in diesen Einsamkeitsgefühlen. Das eine ist, dass wir uns in unserer Gesellschaft immer mehr isolieren können, weil die Gesellschaft so tickt, wie sie tickt, weil es den Bauern Liechti nicht mehr gibt mit seiner Tochter, die auf dem Bauernhof wohnt, oder? Und die andere Tochter, die dazukommt. Und dann holt man sich noch Menschen rundum, die mitleben dürfen. Die sind am Aussterben, diese lieben Bauern Liechtis. Aber die Folgen, was es auf sich hat, wenn wir uns in den Beziehungen zu isolieren beginnen. Diese Folgen, die sind leider nicht am Aussterben, sondern die nehmen zu. Wenn wir nicht mehr in lebendigen Beziehungen eingebettet sind, haben wir die Gefahr oder das Risiko, krank zu werden. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass das Gefühl für Einsamkeit und das Gefühl von physisch erlebten Schmerzen im Hirn dasselbe Zentrum hat? Also dass körperlicher Schmerz und Einsamkeit im Hirn an derselben Stelle ankommen? Habt ihr gewusst, dass einsame Menschen tendenziell fettiger essen und sich weniger bewegen? Sich also zusätzlich zur Einsamkeit noch ein gesundheitliches Problem einfahren? Habt ihr gewusst, dass bei Singles, Verwitweten und einsamen Menschen die Suizidrate steigt? Habt ihr gewusst, dass einsame Menschen, die sich zu isolieren beginnen, in einen Kreislauf reingeraten? Man nennt das das einsamkeitsbedingte Selbstschutzverhalten. Menschen, die am Vereinsamen sind, reagieren nicht mehr so leicht auf ein Lächeln eines Gegenübers. Also die Freundlichkeit von Menschen, die ihnen begegnen, kommt wie nicht mehr an. Es kommt nicht mehr durch. Sie beginnen sich vor der Gemeinschaft zu fürchten und ziehen sich immer mehr zurück. Also vereinsamen sie noch mehr. Oder sie finden plötzlich menschliches Miteinander ganz furchtbar kompliziert. Also der leichte mit, also das ist ja kein Problem, würde wirklich bei einem vereinsamenden Menschen erst recht das große Fragezeichen aufwerfen. Weil jeder Sozialkontakt fällt schwer, ist schwierig, ist kompliziert, ist einfach nicht mehr so einfach. Das ist ein normaler Kreislauf, das machen wir alle nicht extra, sondern es liegt in der Natur der Sache, dass vereinsamende Menschen oder sich isolierende Menschen das immer komplizierter finden. Und wenn wir aber dann vereinsamen, dann steigt der Stresspegel in unserem Körper, das ist dann ganz das Gemeine, und aus diesen Stresselementen heraus gerät unser Körper durcheinander, die Cortisolausschüttung stimmt nicht mehr und wir sind entzündungsanfälliger. Also chronische Entzündungen, Einsamkeit und Stress hat alles einen inneren Zusammenhang. Und so kommt man in diese Teufelskreise hinein, wo es dann irgendwie so aussehen kann. Was ist die Schlussfolgerung aus all diesen Überlegungen? Also es kann weitergehen bis in die DNA zu guter Letzt. Vereinsamende Menschen, da verändern sich die Gene und dann geht das so von Generation zu Generation, oder? Also es ist so etwas Unheimliches und wenn ihr jetzt denkt, das geht uns alle nichts an, unsere Gesellschaft ist kollektiv betroffen, weil ganz, ganz viele Menschen sagen, ich bin gefährdet, aus sozialen Gefügen rauszufliegen. Und dass das jetzt etwas zu tun hat mit Kirche, ich glaube, das ist da nicht so weit weg, diesen Sprung dann zu schaffen. Wichtig aus der ganzen Geschichte ist soziologisch, medizinisch betrachtet Folgendes. Ich zitiere einen Herrn Gacioppo, den ich so ein bisschen durchgelesen habe, der ganz viel geforscht hat auf diesem Gebiet. Der sagt, nun, wenn wir ein einsamer Pilger wären, der sich einen steilen Berg hinaufkämpft und den Guru, der dort oben auf dem Gipfel sitzt, fragen könnten, was ist der Schlüssel zu Gesundheit und Glück, müsste seine Antwort nach unseren Erkenntnissen, die ich euch jetzt so kurz zusammengefasst habe, etwa so lauten. Du bist im Grunde ein soziales Wesen. Der Schlüssel zu allem ist, starke soziale Bindungen aufzubauen, die sinngebend und befriedigend sind, sowohl für dich als auch für deine Mitmenschen, nah und fern. Die Philosophen sagen, wir Menschen brauchen einander, oder das Ich wird am Du, nach Martin Buber. Und die Theologen sagen, oder wir als Christen dürfen sagen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Oder wir nehmen die guten alten Herrnhuter, die punkto gemeinschaftliches Leben, punkto Kirchenbau in gemeinschaftlichen Zellen uns allen weit vorausgingen. Die sagten in ihrem Diarium, wir lernten die Liebe, wir haben irgendwann herausgefunden, wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenstehen, wir müssen Beziehung wagen untereinander und zu unserem Gott. Wenn wir als Kirche heute in unserer soziologischen Realität Kirche sein wollen, dann sind wir eingeladen, wieder in diesen Hymnus der alten Herrnhuter einzusteigen. Christliche Gemeinschaft, wie immer wir sie leben, hat höchste Relevanz für eine Gesellschaft, die immer mehr vereinsamt, auseinanderbricht und krank wird. Man kann das auch noch anders erklären, was in diesem menschlichen Miteinander geschieht. Es gibt diese Lehre von den Spiegelneuronen. Wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn ich die Katharina anlache und sie mir dieses Lächeln erwidert, dann werden Nervenzellen aktiv. Dann kommen wir Menschen, unser Hirn, unser ganzes Menschsein kommt in Bewegung. Wenn wir uns ärgern, sind wir in Bewegung. Wenn wir uns freuen, sind wir in Bewegung. Das sind Neuronen, oder in einem anderen Buch wird von einem Resonanzraum gesprochen. Menschsein heißt Resonanz finden, heißt lebendig sein, heißt sich einlassen aufeinander, heißt Beziehung leben letztlich. Menschen, die wenig Beziehung haben, die erstarren innerlich. Das ist dann genau dieser Moment, dass sie auf ein Lächeln nicht mehr reagieren können, weil sie innerlich steif werden, innerlich starr werden. Und steife oder starre Menschen, die haben diese Resonanz verloren. Und diese Resonanz schließt uns nicht nur vom Mitmenschen aus, sondern letztlich auch in unseren Gotteserfahrungen, weil spirituelle Erfahrungen haben auch wieder mit dieser Resonanz zu tun, oder? Und deshalb ist mein erstes Plädoyer zu Beginn heute Nachmittag, ich glaube, wir dürfen uns alle aus ganz diversen Gründen, sei es theologisch, philosophisch, gesundheitlich oder soziologisch, aufmachen zu gelebten Beziehungen untereinander, zu unserem Schöpfer und hinaus in diese Welt. So, davon werden wir noch mehr sprechen. Das wäre mal so der Anfang. Und jetzt ist vielleicht schon die erste Frage. Oder habe ich euch alle erschlagen? Ich habe das gelernt, also als Schweizerin in Deutschland. Die Deutschen, die wissen immer, was zu fragen. Das ist so schön. Die Schweizer sind immer so verhalten. Das unterscheidet uns, glaube ich, charakterlich. Ja. Was kann man tun, wenn man das Lachen verlernt hat? Wo Humor gelebt wird. Ja, sei es im Fernsehen, die humorvollen Sendungen zu sehen. Ich denke, das verlernte Lachen ist vielleicht auch das verlernte Klagen oder das verlernte Weinen. Lachen ist ja letztlich auch ein Ausdruck von Emotionalität und ist nicht der einzige Ausdruck. Vielleicht ist es ganzheitlicher zu sehen. Also Menschen, die klagen dürfen, die weinen dürfen, können sich auch wieder freuen. Vielleicht ist dort der Zusammenhang. wo eine seelsorgerliche Begegnung oder Begegnung mit Mitmenschen einem wieder reinbringen können in dieses Menschsein vor Gott. Ich glaube, man kann das Lachen nicht nur isoliert sehen, sondern da gehört noch ganz viel mehr an Emotionalität dazu, die uns reich macht. Dass sie das Lachen verlernt haben. Ja, 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 genau. Genau. Und ich würde das in einen größeren Zusammenhang stellen von wieder klagen dürfen, oder? Wer klagen darf, kann irgendwann wieder lachen. Wenn man die Psalmen anschaut, die beginnen immer mit der Klage. Und irgendwann kippt das wieder in dieses Loblied auf den Herrn. Ja. Ja.
Sachen, die waren eher nicht so, haben sie nicht so erwähnt. Also man muss auch an Depressionen denken.
Richtig.
Auch das führt wieder zur Medikamentenabhängigkeit, dann irgendwie Neuroleptika oder Psychopharmaka. Das ist ja auch ein Teufelskreislauf. Und das führt wieder zu Nebenwirkungen. Es müssen wieder andere Medikamente genommen werden. Also ich glaube, die psychische Sache ist da ganz wichtig auch. Also das
richtig. Richtig. Wir werden darauf hingewiesen, dass es neben der medizinischen auch diese psychischen Auswirkungen gibt. Seien es Depressionen oder wir im Haus haben immer wieder Menschen mitleben, die zu Psychosen neigen. Und die Gemeinschaft kann diese psychotischen Anteile wieder auf den Boden hinunterbrechen, weil dieser Spiegel da ist. Was ist jetzt noch im grünen Bereich? Verselbstständigt sich etwas in einem Menschen, wenn er alleine wohnt, dann werden diese Geräusche, was auch immer, effektiv. Dann kommt diese Verfolgung. Die Gemeinschaft kann das wieder auffangen. Einsame Menschen erstarren. Dieses Erstarren ist ein anderes Wort für diese psychische Dimension im Ganzen drin. Danke für die Ergänzung. Genau, richtig. Wie oft wird in unserer Mannschaft gelacht? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist eine ganz spezielle Sache mit dem Humor. Gleichzeitig die Tragik einer Situation total ernst zu nehmen. Aber wie bleibe ich in dieser verrückten Tragik nicht stecken? Und im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen gibt es diesen Punkt, wo man, ohne dass es lächerlich wird, dieses Stück Humor wieder reinkriegt. Und dann kommt ein bisschen eine Leichtigkeit in ganz schwere Geschichten, die letztlich zum Leben verhelfen. Gelingt nicht immer, ha? Aber wenn es gelingt, liegt da was verborgen, das wir immer wieder neu entdecken wollen. Das ist schon so. Ja. Ja, ja, genau. Sehr schön. Ja. 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 Wir werden auf die Gefahr hingewiesen, dass auch Wohngemeinschaften zu Zweckgemeinschaften verkommen können und dass man mitten in einer Wohngemeinschaft einsam werden kann. Und deshalb werdet ihr von uns immer wieder hören, eine Wohngemeinschaft ist ein mögliches Modell, aber beziehungsorientierte Gemeinde zu leben, wäre doch eine ganz andere Idee. Und der Herr hat uns hingewiesen auf seinen Single-Kreis, oder? Wo Gemeinden, gerade auch Gemeinden, Kreise zu gründen beginnen oder Kreise haben, wo Menschen, die alleine wohnen oder vielleicht in einer Wohngemeinschaft sogar aufgehoben sind, darüber hinaus Kontakte pflegen können. Genau.
Leben Sie auch in Gemeinschaft in einem gemeinsamen kreativen Arbeiten? Also dass letztendlich die Menschen auch über die Kreativität ihr Ich wieder neu erkennen.
Ja. Ja, die kreative Seite hat bei uns jetzt so einen etwas kleinen Raum, aber sie hat ihn. Wir haben diese Gemeinschaftsabende und da wird auch mal gemalt oder an einem Wochenende haben wir schon mit Naturprodukten so Muster gelegt und solche Sachen, so Schöpfungsgeschichten gemacht und entdecken da ganz viel. Wie schön das ist, wenn man zusammen spielt auch oder wenn man zusammen kreativ wird, genau. Kommen wir später noch darauf, das ist auch eine Möglichkeit, wie Gemeinde Gemeinschaft pflegen kann, um ein kreatives Thema herum, oder? Nicht nur im Kaffee trinken, sondern miteinander kreativ werden zum Beispiel. Ja. Schön, danke.
Komm, Schatz, hast du da. Jetzt kann man verteilen. Gut, jetzt mache ich weiter mit einem weiteren Teil. Eben, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir zum einen sehen, wie die, vielleicht, genau das Mikrofon, das, danke, super. Wir leben ja in einer Gemeinschaft, wo wir zum einen sehen, wie die Individualisierung zunimmt, auf der anderen Seite ist eine große Sehnsucht nach guter und heilsamer Gemeinschaft spürbar. Und ich bin überzeugt, jetzt muss ich, frage ich dann als etwas präsenter. Ich bin überzeugt, eben die. Ich muss noch was schauen. Genau. Ich bin überzeugt, die fortschreitende Individualisierung unsere Gesellschaft lässt eine Kernkompetenz der Kirche neu aufleuchten. Den Aufbau von Gemeinschaft mit Christus im Zentrum. Das ist so ein Punkt. Eben. Und wir sehen jetzt am Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes, die hat eine dynamische Gemeinschaftsbewegung begründet. Die Berichte über das Leben der Urgemeinde in Jerusalem und über das Wirken des Apostels Paulus sprechen für sich. Ich denke, die Geschichten sind zum teilweise bekannt. Wo Jesus durch seinen Geist gegenwärtig war, kam es in der Kirchengeschichte zu kraftvollen Aufbrüchen. Und auch im 21. Jahrhundert machen attraktive Gemeinschaftsformen in der Kirche ein großes Potenzial sichtbar. Eben in lokalen Kirchgemeinden, eben haben wir es, sowie auch in neuen Gemeinschaften. Und Menschen unterstützen einander im Alltag, beten füreinander, lernen einander zu lieben und ermutigen einander in der Nachfolge Jesu zu reifen und in Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das ist so die Perspektive auch eben in Kirchgemeinden. Zum einen, wie auch in neuen Gemeinschaften, eben wird dabei eine Strahlkraft sichtbar in ganz verschiedenen Bereichen, im geistlichen, diakonischen und missionarischen Bereich. Menschen werden neugierig und kommen ins Fragen. So, das erleben wir bei uns in Rien, aber ich denke, und aber gleichzeitig ist es auch unsere Vision, dass es ganz neu sichtbar wird. Eben. Und in der Postmoderne stellen sich viele Singles, Ehepaare und Familien die Frage, wie sie künftig leben sollen. Ja, wie wollen wir leben? Im Rahmen der Kirchgemeinden entstehen vielerorts neue Kleingruppen und Hauskreise. Einige klassische Ordensgemeinschaften öffnen sich für Reformen und erleben, dass sich auch heute Menschen anschließen. Eben, es ist ja auch immer wieder das Thema Mehrgenerationenhäuser, haben wir schon auch gehört, eben klosternahes Leben, missionale Gemeinschaften, Fresh Expression of Church, eben neue Ausdrucksformen von Kirche Hausgemeinschaften und auch andere attraktive Wohnformen stoßen auf Interesse. Und für das Leben in Gemeinschaft gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und es ist für mich kein Anliegen, dass Sie alle Ihren persönlichen Weg finden. Ja, das ist eigentlich mein oder unser Anliegen. Es geht nicht darum jetzt, dass wir unsere Hausgemeinschaften multiplizieren. Natürlich wünschen wir uns, dass neue Gemeinschaften entstehen, aber es geht eben auch darum, dass Sie Ihren persönlichen Weg finden, vielleicht auch im Rahmen der Kirchengemeinde oder wo es auch ist. Und die Frage ist, eben auch im Blick auf die Perspektiven, eben, dass unsere Zukunft nicht einfach in den Händen des Schicksals liegt. Ja, stellt sich konkret die Frage, wie will ich in 5 Jahren leben? Oder vielleicht noch einen Schritt weiter, wie will ich leben, wenn ich 60 oder 70 Jahre alt bin? Wie will ich im hohen Alter leben? Und wir sind eingeladen, eben uns dazu Gedanken zu machen. Oder eben auch das Thema eben als Single, wie will ich als Single-Gemeinschaft leben? Was macht für mich Sinn? Und wenn ich verheiratet bin, stellt sich auch die Frage, was macht für uns als Ehepaar Sinn? Eben, wer Kinder hat oder sich Kinder wünscht, da stellt sich die Frage, eben in welchem Umfeld sollen unsere Kinder aufwachsen? Und eine weitere Frage stellt sich eben, wenn Kinder am Ausziehen sind, wie wollen wir leben, wenn die Kinder ausgezogen sind? Wollen wir in einem ähnlichen Stil weiterleben, einfach ohne Kinder zu Hause? Oder suchen wir eine neue Wohnform, eine neue Lebensform? Einige von Ihnen haben vielleicht ihre Gemeinschaftsform gefunden. Ab und zu kommt vielleicht die Frage auf, ja, ist es gut so? Oder spüre ich in mir eine Sehnsucht nach Veränderung? Unsere Zukunft ist, wie gesagt, nicht einfach in den Händen des Schicksals. Wir sind eingeladen, unsere Zukunft zu gestalten. Und auf dem Weg, die Zukunft zu gestalten, dürfen wir uns von biblischen Texten und Geschichten inspirieren lassen. Aus dem Hören auf den Schöpfer der Gemeinschaft dürfen wir selber schöpferisch tätig werden. Als Gegenüber Gottes, als zum Ebenbild Gottes geschaffen, dürfen wir selber kreativ werden. Auch im Blick auf unsere Gemeinschaftsform, auf unsere Lebens- und Wohnform. Ich möchte einladen, den biblischen Geschichten oder Gemeinschaftstexten auch etwas nachzuspüren. Ja, die Bibel strotzt vor Geschichten und Texten zur Gemeinschaft. Ich gehe kurz eben auch auf einige Texte ein. Ich muss jetzt nochmal schauen. Genau. Ich habe jetzt da noch. Genau. Genau. Jetzt von der Urgemeinde her eben lesen wir, dass die Gemeinde einen ausgeprägt gemeinschaftlichen Lebensstil pflegte. Eben ich erinnere an Apostelgeschichte 2 und 4 und hier erfahren wir, was das Wirken des Heiligen Geistes am Pfingsten eben zur Folge hatte. Wir lesen, die Gläubigen blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Gläubigen hatten alle Dinge gemeinsam und teilten, je nachdem es einer nötig hatte. Sie trafen sich täglich im Tempel und regelmäßig in den Häusern, aßen zusammen, feierten das Abendmahl und lobten Gott. Das sind so die bekannten Texte. Und zu den Auswirkungen des gemeinsamen Lebens der Urgemeinde gehört unter anderem, dass die Glaubenden einander kennenlernten und einander entsprechend unterstützen konnten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also eben, sie trafen sich eben nicht nur im Tempel, sondern auch regelmäßig in den Häusern. Und wenn man so miteinander unterwegs ist, eben erfährt man im Alltag, eben was die Glaubensgeschwister brauchen, und dann kann man auch einander so zur Seite stehen. Auch bei Paulus sehen wir, dass Paulus gemeinschaftlich lebte. In den Reiseberichten des Lukas und in den Briefen haben wir zahlreiche Hinweise, wie Paulus seine Begleiter förderte. Zum einen war es die gemeinsame Zeit unterwegs, bei langen Reisen zu Fuß oder per Schiff. Zum anderen wohnte Paulus immer wieder für längere Zeit bei Menschen, die zum Glauben gefunden hatten. Also wir sehen auch, Paulus hatte verschiedene Gemeinschaftsformen. Und interessant finde ich die Perspektive eben vom Neuen Jerusalem. Also das ist die Offenbarung 21. Und da lesen wir, dass eben Gemeinschaft und Leben in Gemeinschaft sich Gott nicht nur für unsere Zeit gedacht hat, sondern auch für die Ewigkeit. Es entstehen nicht vereinzelte Häuser für Einsiedler in Wäldern. Nein, was entsteht? Es entsteht eine Stadt. Und eine Stadt, die steht ja eigentlich für das Zusammenleben von Menschen. Und in dieser Stadt wird Gott bei den Menschen wohnen. Denn der Seher Johannes hört eine große Stimme von Gottes Thron her: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und ihr selber Gott. Mit ihnen wird ihr Gott sein. Wenn man so die biblischen Aussagen und weitere Texte aus dem Buch der Bücher im Überblick betrachtet, lässt sich zusammenfassend sagen, dass verbindliche Gemeinschaft mit Gott und mit Mitmenschen ein ganz zentrales Thema der Bibel ist. Ich denke, das ist allen bekannt, aber es ist einfach wichtig, eben noch einfach zu betonen, das ist von der Bibel her, da haben wir eine große Inspirationsquelle, wir haben einen großen Schatz. Und einen Text, eben, der auch Katharina Stich schon erwähnt hat bei der Einführung, ich erinnere nochmal an eben Psalm 133, wo Gott für die Gemeinschaft in Einheit Segen verheißt. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder und natürlich auch Schwestern eben in Einheit zusammen sind oder zusammen wohnen. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Und von daher so einige biblische Impulse. Und ich wende mich nun der Frage zu, wie wir innerhalb der Gemeinde die Gemeinschaft weiterentwickeln können. Und mein erster Punkt basiert auf der Schilderung in der Apostelgeschichte 2, eben Vers 46 über die Urgemeinde. Da lesen wir, dass die Glaubenden eben, Zitat, das Brot in ihren Häusern brachen, aßen und tranken in ungetrübter Freude. Und da sehen wir, dass die geistliche Gemeinschaft mit Tischgemeinschaft verknüpft ist. Wie ist es bei Ihnen? Ist es auch so bei Ihrem Hauskreis oder Kleingruppe? Meine Frau und ich haben gute Erfahrungen mit dieser Form gemacht. Beim gemeinsamen Essen braucht es ja nicht ein Fünfgang-Menü. Es darf also ein einfaches Essen sein. Oder eine Teilette, sagen wir manchmal, wo jeder irgendetwas mitbringt. Und grillieren kann man nicht nur im Sommer, kann man sogar im Winter. Ich weiß nicht, kennt man den Lotus Grill auch bei Ihnen? Den Lotus Grill, ist der bekannt? Das ist interessant. Also bei uns ist es recht am Kommen. Es ist ein Grill, den man im Wohnzimmer auf den Tisch stellen kann. Also es ist der, wo mit einer speziellen Kohle. Und das heißt, man kann auch im Winter grillieren. Und auch zum Thema Essen, wenn jemand vegan ist, kann man ja das Essen ja selber mitnehmen. Also der Punkt ist ja manchmal, wenn man bei Thema Essen oder gemeinsam Essen, das kann ja, ist manchmal gar nicht so einfach mit den verschiedenen. Jemand ist vegetarisch, jemand nimmt Salat, jemand hat Süßes nicht gern oder irgendwie. Aber der Punkt ist, man kann ja auch etwas selber mitnehmen beim gemeinsamen Essen. Es geht ja um die Gemeinschaft eigentlich und nicht um das, was man jetzt für Vorlieben hat. Weil die Chance besteht darin, eben, dass man beim gemeinsamen Essen eben auch mitten im Alltag mehr Zeit zum Austausch hat. Eben wenn man wirklich miteinander Zeit verbringt, sich näher kennenlernt und das Vertrauen wächst, kann man eben nachher einander im Alltag handfest und natürlich unterstützen, nachhaltig unterstützen. Bestärkt wird die Gemeinschaft, wenn man darüber hinaus regelmäßig zusätzlich Zeit miteinander verbringt und zusammen feiert, zum Beispiel Geburtstage. Ich weiß, das wird zum Teil auch gelebt, auch das sage ich jetzt nicht Neues, aber einfach, ich möchte einfach ermutigen, da einfach weiterzumachen. Und vertieft wird die Verbundenheit auch durch ein gemeinsames Wochenende oder eine Ferienwoche. Eben das ist natürlich manchmal eine Herausforderung, das auch zu organisieren und dann zu machen, aber das kann eine große Chance sein. Oder als Kleingruppe, dass man etwas gemeinsam anpackt. Vielleicht eine Aufgabe in der Gemeinde oder im Blick auf die Nachbarn. Also was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Ist es bereits gelebte Praxis oder vielleicht auch eine Anregung, Ihren Hauskreis oder die Kleingruppe weiterzuentwickeln? Ein wichtiger Punkt oder ein neuer Punkt, so Kleingruppe mit Christen im Ortsteil. Eben wenn eine neue Kleingruppe entstehen soll oder Interessierte einen bestehenden Hauskreis suchen, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien man diesen Kreis zusammenstellt. Natürlich kann es ganz verschiedene Gründe haben, wie solche Kreise eben zusammenkommen, und das kann ganz unterschiedlich sein, aber ein Aspekt vielleicht so, wenn man das Leben in einem Ortsteil oder Stadtteil fördern will, kann man natürlich Christen ermutigen, sich in einer Kleingruppe an ihrem Ortsteil einzubringen. Weil der Vorteil liegt auf der Hand, eben, man hat im Alltag kurze Wege, eben wenn es um eine Hilfestellung geht oder um mein Gebet für ein aktuelles Anliegen, wenn man etwas zusammen unternehmen will, ist es nur viel einfacher, eben wenn man sich im selben Ortsteil trifft. Und ich frage mich zudem zusätzlich oder grundsätzlich, ob bei der Bildung einer Kleingruppe Sympathie für die anderen Teilnehmenden, das ähnliche Alter, eine ähnliche Situation ausschlaggebend ist, oder ob es einen übergeordneten Wert gibt. Natürlich auch da, es gibt verschiedene Gründe oder auch biografische Gründe, warum wer zusammen in einer Kleingruppe ist, aber man könnte auch übergeordnet denken und sagen, es geht darum, generationenverbindend Gemeinschaft zu leben, dass man lokal gemeinsam präsent ist und dass man füreinander da ist und auch für die Menschen im Ortsteil betet und sich auch für sie engagiert. Und je nach Entwicklung können eben daraus auch sozialdiakonische Projekte entstehen. So werden auf diese Art werden Christen für ihre Nachbarn sichtbarer und setzen mitten im Quartieralltag, mitten im Ortsteil ein Zeichen der Hoffnung. Wir sehen, dass sich zum Beispiel die Jünger von Jesus nicht selber ausgesucht haben. Also Jesus hat einen Kreis zusammengestellt und Jesus hat dann in Kauf genommen, dass es nicht immer so harmonisch war. Wir haben ja verschiedene Geschichten eben im Neuen Testament, es war nicht immer so harmonisch, das Miteinander. Aber Jesus hat das in Kauf genommen. Und im Blick auf die Förderung der Gemeinschaft eben bringe ich noch einen weiteren Punkt ein. Eben, wenn jemand auszieht, wenn jemand die erste Wohnung beziehen will oder eine größere Wohnung oder irgendein Haus sucht zum Umziehen, stellt sich auch die Frage, welche Kriterien, welche Priorität haben. Natürlich gibt es Punkte, Preisfrage oder welche Wohnung gefällt mir jetzt mehr und welche weniger, das ist ganz natürlich. Aber könnte man sich auch überlegen, bewusst an einen Ort zu ziehen, wo schon andere Christen aus der Gemeinde leben, mit ihnen zusammenleben, um mit ihnen zu beten und sich für die Menschen im Quartier oder Dorfteil einzubringen, könnte auch das mal eine Überlegung sein. Also wir haben interessante Erfahrungen gemacht, dass in unserem Freundeskreis, wo Leute bewusst eben in andere Stadtteile, Ortsteile umgezogen sind und da dann nachher wirklich eine neue Dynamik entstanden ist. Dann zum Thema eben Förderung der Gemeinschaft, so ein weiterer Punkt. Das kann natürlich auch auf der persönlichen Ebene beginnen, eben unabhängig jetzt von Kleingruppe. Wir können unser Haus oder unsere Wohnung öffnen und einfach zusammen essen oder zusammen einen Kaffee trinken. Und ich möchte uns alle ermutigen, immer wieder zu wagen, Gäste zu empfangen. Wir müssen dabei nicht perfekte Gastgeber sein. Entscheidend ist unser Herz. Und da haben Sie sicher viele Erfahrungen. Genau. Eben. Und wenn dann eben Gott eben gegenwärtig ist. Das ist ganz schön zu hören. Das ist sehr ermutigend, dass eben Gott kann es auch ganz unabhängig von Menschen machen, auch wenn Menschen. Genau, und auch, ja. Schön. Das ist gut zu hören, ist ermutigend. Und eben im Blick auf Gäste, eben wir alle können unsere Häuser und Wohnungen öffnen. Natürlich gibt es auch die Gabe der Gastfreundschaft. Eben einige Christen sind ausgeprägt begabt, Gäste zu empfangen. Sie bringen sich ganz natürlich ein, es geht ihnen leicht von der Hand, sie sind einfach wie sie sind und Gäste fühlen sich wohl. Und vielleicht denkt jetzt niemand, ja, es ist nicht so mein Ding. Und natürlich, ich will jetzt nicht irgendwie geistlichen Druck ausüben betreffend Gastfreundschaft. Auch wenn jemand nicht aufblüht, wenn Gäste vor der Tür stehen, man kann das Haus oder die Wohnung trotzdem ab und zu für andere öffnen. Und es kann auch etwas Einfaches sein, auch eine Einladung zu einem Café. Eben, warum bringe ich das ein? Weil ich überzeugt bin, eben dass Christen betreffend Gastfreundschaft eigentlich ein ganz großes Potenzial haben. Und ich bin überzeugt, eben viele von ihnen leben das. Ich möchte einfach das bestärken, sie ermutigen, auch weiterzumachen. Und vor allem haben wir eben das Potenzial, dass wir mit der Gegenwart von Christus rechnen dürfen. Wir dürfen rechnen mit der Gegenwart des Auferstandenen. Und der Auferstandene selber will an unseren Gästen wirken, wie auch immer sie zu ihm stehen. Im nun folgenden Referatsteil möchte ich ermutigen, in unserer individualistisch geprägten Gemeinschaft, also Gesellschaft, neue Gemeinschaftsformen zu kreieren. Und natürlich kann eben ein gemeinschaftlicher Lebensstil unterschiedliche Ausdrucksformen haben. Die einen engagieren sich in ihrer Gemeinde in einer Kleingruppe mit gemeinschaftlicher Ausrichtung. Das sind so die einen, eben die. Und andere schätzen aber das Potenzial der Finkengemeinschaft. Was ist die Finkengemeinschaft? Ist die Lebensform, wo man in Wohn- oder Hausgemeinschaften nahe beieinander wohnt und einander in den Pantoffeln besuchen kann. Eben, sei es für eine Kleinigkeit im Alltag, zum Gebet oder auch für die Planung von gemeinsamen Projekten. Und ich stelle jetzt so drei Grundmodelle von Gemeinschaft vor und das erste ist eben ganz bewusst, es ist die verbindliche Gemeinschaft ohne gemeinsames Wohnen. Also das ist eben, wir hatten es davon, es gibt ja ganz unterschiedliche Gemeinschaftsformen. Und da haben wir zum Beispiel eben innerhalb der Kirchgemeinde eben das Treffen als Klein- oder Dienstgruppe mit einem gemeinschaftlichen Charakter. Das in einem Dorfteil oder Stadtteil oder auch vielleicht gemeinsames Leben vor Ort. Eben, dass man Familiensingles vielleicht in derselben Straße, in demselben Wohnblock oder einfach in einem ähnlichen Ort in der Nachbarschaft verbinden sich. Und dann eine weitere Form, zum Beispiel auch eine Häuserpartnerschaft. Das heißt, da haben wir Bewohner von zwei oder mehreren Häusern, die sich miteinander verbinden. Die sagen, wir wollen gemeinsam eben vorangehen. Und das zweite Modell das ist bekannt, eben die Wohngemeinschaft. Das haben wir eben, dass man Haus oder Wohnung zusammen teilt. Da gibt es natürlich Varianten, dass man als Singles, eben mehrere Singles zusammenleben oder auch Familien und Singles sich miteinander verbinden und auch gewissen Wohnraum zusammen teilen. Und das dritte Modell ist die Hausgemeinschaft. Also da haben wir, dass jede Person oder jede Familie hat eine eigene Wohnung. Das heißt, aber die Hausbewohner tun sich verbindlich zusammen. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten, also eben mehrere Singles tun sich zusammen oder auch Familiensingles, mehrere Familien, einfach in einem Mehrfamilienhaus. Und als weitere Ergänzung gibt es natürlich das Modell, dass dann auch Personen dazugehören zur Gemeinschaft, die außerhalb des Hauses wohnen. Also das heißt, eben man kann die Gemeinschaft dann noch ein bisschen erweitern und sagen, dass auch einzelne Personen im Ortsteil eben auch zur Gemeinschaft gehören können, dass sie eine Anbindung an die Hausgemeinschaft haben. Und eben neben, dann gibt es natürlich eben die Kombination eben dieser Modelle, eben, und das können natürlich auch neue Modelle entwickelt werden. Und die Grundfrage ist die, eben so, welche Gemeinschaftsform ist für die Beteiligten und ihre Anliegen am besten geeignet? Also, und eben das, deshalb, mein Punkt ist einfach, auch Perspektiven zu geben. Es kann ja sein, dass sie alle denken, ja, bei mir ist alles klar, ich bleibe so dabei, aber vielleicht gibt es auch noch Perspektiven, gibt es noch neue Möglichkeiten, gibt es Impulse, wo man sich auf den Weg machen kann. Und
kann ich nochmal zwei sagen? Nummer zwei, ich
Ja, das 2 ist die Wohngemeinschaft, wo man Haus oder Wohnung zusammenteilt. Also da hat man einfach ein großes Haus und hat dann... Genau. Genau, das sind in 2 ist, genau. In 3 haben wir die abgeschlossenen. Das hat jede Person, Singles oder Familien haben ihre eigene Wohnung, genau. Und ein letzter Punkt noch, eben, oder beziehungsweise eben der zweitletzte Punkt, lassen wir uns vom Schöpfer der Kreativität inspirieren. Das ist so eine Hauptmessage jetzt. Also wir haben einen Schöpfer, der Schöpfer der Gemeinschaft, und da, er will uns Kreativität geben. Da wir können uns inspirieren lassen und unseren Weg suchen. Und wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und mein Gebet ist, dass sie für sich alle eben ihren persönlichen Weg finden. Das ist so der Punkt, der persönliche Weg. Und bevor meine Frau weitermacht, lade ich ein eben zum Fragen. Jemand wollte gerade was sagen?
Ich dachte, wenn ich den Weg finde, dann aber ohne Gott. Egal, was
für ein Mensch ist. Wenn das ein Mensch anders sieht, also ich habe es ja... Genau, ebenso die Aussage, den Weg findet man ohne Gott nicht. Eben, ja. Ja. Sie waren tief unten und haben es nachher den Weg. Okay. Schön zu hören, dass Gott sie aus der Tiefe hervorgeholt hat. Schön zu hören. Dass wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Ja, hat jemand Frage, da habe ich gehört. Hat jemand eine Frage noch eben zu diesem, sei es zum Biblischen oder zu den Perspektiven, also von verschiedenen Gemeinschaftsformen? Ja?
Ich habe vorher gelesen, dieses gemeinsame Brotbrechen.
Ja, das Brotbrechen, ja.
Da irgendwie sagen, wir machen das auf der und der Art und Weise. Wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen schon gehabt.
Ja.
Sind wir dann vielleicht immer Gäste da oder wie kann man sowas praktizieren, wenn man vielleicht damit anfangen möchte? Haben Sie da Impulse für uns oder müssen wir das einfach tun?
Ja, ich denke, das Brotbrechen, ich denke, wir haben die biblischen Texte und so als Vorlage, das heißt, wir können das tun. Es gibt natürlich, je nach, ich weiß, von den konfessionellen Hintergründen, kann es ein bisschen Schwierigkeiten geben, dass es zum Teil nicht gern gesehen wird, dass man es im Hauskreis, in der Kleingruppe feiert. Das weiß ich, bei Konfessionen ist es unterschiedlich. Also jetzt bei uns eben, in der reformierten Kirche hatten wir so in Rien, dass zum Beispiel der Pfarrer im Bewusst eine Anleitung gegeben hat und so wie gewissen sind die Hauskreisleiter interessiert waren, so wie eine Anleitung geben und sie befähigt und so und sie ermutigt das dann eben in Hauskreis zu machen. Und ich weiß, in Freikirchen gibt es auch einige, die das machen. In der katholischen Kirche weiß ich, kann es ein bisschen schwierig sein. Was man manchmal macht, ist, dass man etwas nicht als Abendmahl oder Eucharistiefeier bezeichnet, sondern irgendeine Variante praktiziert. Und also das ist ein größeres Thema, aber wie gesagt, es hängt auch zusammen mit dem konfessionellen Hintergrund, wie man es dann macht oder wie man einen Weg sucht.
Es wird auch von den Menschen abhängen, die es
eben genau,
das letztendlich zulassen oder nicht zulassen.
Genau, das ist die andere Seite, eben dass man einfach sagt, man orientiert sich letztlich an der Bibel und ist mit den Personen, mit denen man in der Kleingruppe und beim Essen unterwegs ist, einfach im Gespräch und entwickelt die eigene Form, ja. Ja, wer hat sonst noch eine Frage oder eine Anmerkung? Vielleicht sagt jemand, ja, da haben Sie etwas ganz Wichtiges vergessen, ja?
Ich Mich würde interessieren, wie gehen Sie denn damit Konflikten um, weil in
der
Gemeinschaft gibt es ja unterschiedliche Ansichten.
Genau.
Und wenn dann, ich sag mal, einer oder wenn, wenn Regeln gelten und die Regeln gebrochen, wie gehen Sie damit Konflikten
um? Ja, genau. Ja, das ist natürlich gerade beim gemeinsamen Leben ist ein Thema, aber auch schon in Kleingruppen natürlich, eben macht man Vereinbarungen und dann werden sie vielleicht nicht eingehalten. Also bei uns ist einfach ganz entscheidend, dass wir eben sagen, wir sprechen die Konflikte an. Das heißt, die Personen wissen, also die Leute, es ist, gehört wie zur Abmachung, wir sprechen Konflikte an. Und das ist schon mal die erste Regel. Und wir sagen auch im Umkehrschluss, wenn jemand nichts sagt, dann ist okay. Also das heißt, und die Frage ist eben, aber wenn man das, wichtig ist, dass man das zusammen bespricht und wenn man das weiß, dann ist das eine große Hilfe. Ich weiß dann in der Gemeinschaft, es ist gut, wenn jemand nichts sagt. Aber eben ist wichtig einfach, das anzugehen. Mit den Konflikten, wir haben zum Beispiel eben auch, wir haben gesagt, es ist wichtig, wir versuchen das, den Konflikt zuerst wirklich auf der Gemeinschaft, auf der Ebene zu besprechen, also mit den Personen, die es betrifft, direkt anzusprechen. Und wenn das dann nicht gelöst werden kann, dass man dann vielleicht eben jemand von der Gemeinschaftsleitung noch einbezieht, um den Konflikt zu lösen. Wir haben da eben so eigentlich gute Erfahrungen gemacht, aber die Frage ist eben, bin ich bereit, eben den Konflikt anzusprechen, bin ich bereit, mir auch was sagen zu lassen eben, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und für mich sind Konflikte einfach Übungsfelder, auch Übungsfelder in der Liebe zu wachsen. Das heißt nicht jetzt einfach immer Schwamm darüber, sondern eben gerade eben lernen, Dinge anzusprechen, und dann können wir uns auch persönlich auch weiterentwickeln. Also, aber ich weiß nicht, ob die Frage ungefähr, oder wollen Sie noch zurückfragen? Ja?
Ist noch die Frage, gerade im Anschluss an die vorige Frage,
ja.
Das Leiter-Ehepaar ist dann immer quasi der Moderator oder der Sammelpunkt der zu klärenden Fragen oder Konfliktfragen. Oder
ja.
Ja, das ist nicht irgendwo anfängt zu brodeln und die Leitung weiß nichts davon.
Ja, ja. Es ist so, meine, es kann schon auch mal kommen, dass es in der Gemeinschaft brodelt und zwei, drei miteinander mal im Gespräch sind. Und das ist auch natürlich. Aber die Frage ist, bleibt es nachher bei diesen dreien und machen sie einfach zu dritt die Faust im Sack? oder sprechen sie, oder bringen sie dann das Thema in die Gemeinschaft? Oder zur Person direkt natürlich, die es betrifft. Ich denke, der Punkt ist eben, wie entwickelt sich das Ganze? Also das ist für uns ein Punkt. Wir haben bei uns in den Leitlinien auch eben ganz gewisse Punkte, wie gehen wir mit Konflikten um? Und zum Beispiel eben, die Idee ist auch, dass Rückzug zum Beispiel nicht erwünscht ist, dass man sich einfach zurückzieht, wenn man einen Konflikt hat. Natürlich als Leiter, wenn sich dann eben jemand zurückzieht, ist es auch an unserer Aufgabe, dann diese Person aufzusuchen und zu sagen, nee, was ist los? Und so. Also, aber eigentlich gehört das auch zu den Leitlinien zum Umgang mit Konflikt, eben dass man eben Themen anspricht und sich nicht einfach zurückzieht. Ja? Wer hat noch? Ja, wenn du willst, kannst du auch noch kommen. Vielleicht manchmal gewisse Fragen ist meine Frau da Spezialistin.
Wie kann man jedem seine Individualität zugestanden?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also grundsätzlich viel Individualität. Also das heißt eben, die Leute, die mit denen wir zusammenleben, die haben ihr eigenes Zimmer oder ihre eigene Wohnung. Also sagen wir als Singles, ja, die einen haben ihr Zimmer und natürlich dann oder auch ihre eigene Wohnung und die meisten sind ja auch berufstätig, also sind sowieso eigenständig oder die meisten sind auch in unterschiedlichen Gemeinden. Also das heißt, wir fördern die Individualität oder wir unterstützen sie. Gleichzeitig ist es eben die Frage, was machen wir gemeinsam? Wo treffen wir uns bewusst gemeinsam zum Essen oder auch zum Gemeinschaftsabend, also auch in Kleingruppen, wo man sich trifft. Also es ist so klar die Balance auch zwischen eben eigenständigen Individualität und auch zum Thema Gemeinschaft, also das klare, die Herausforderung, den Weg zu finden. Und dabei ist es aber auch so, bei den Häusern vielleicht, wir haben ja eben Bilder gesehen von 6 Häusern, und da ist die Gemeinschaft nicht in jedem Haus gleich intensiv. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, es geht darum, unterschiedliche Formen von Gemeinschaft zu finden und zu entwickeln. Es gibt auch Menschen, die gerne 3-4 Mal in der Woche gemeinsam essen. Für die anderen ist das zu viel. Sie sagen, oh, einmal in der Woche, das schaffe ich noch. Also irgendwie, zum Beispiel. Das ist so die Spannweite. Oder? Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir unterschiedliche Gemeinschaftsformen auch entwickeln oder für uns auch anzubieten versuchen. Ja. Ja. Genau, Toleranz, Respekt vor dem anderen, ja. Die Frage ist eben, wie ist es mit den festen Regeln und mit dem Rahmen? Genau, und das ist eine wichtige Frage, eben. Aber die Frage ist eben, wenn man sich zurückzieht, ist es, aus welchem Grund zieht man sich zurück?
Man kann es ja auch spüren, also was ist
es, ja.
Braucht man das jetzt?
Genau.
Und man braucht es, dass ich wiederhole, wieder das oder so. Also da ist ganz viel Sensibilität.
Ja, das ist klar. Das ist wichtig, genau, die Sensibilität eben aufeinander zu hören. Ja. Genau, also eben bei uns zum Beispiel, also konkret auch bei den gemeinsamen Essen, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns eine recht intensive Form mit 4 gemeinsamen Essen, aber da kann man sich auch mal abmelden. Also manchmal ist man einfach gut, wenn man abwesend ist, aber man kann sich auch mal abmelden, wenn man irgendeinen so vollen Tag hat und überhaupt keine sich nicht mehr zutraut, im Moment also noch in der Gemeinschaft noch zu essen oder irgendwie, die Möglichkeit gibt es schon. Also eben, das, ja, da.
Also ich habe so leider zu Wochenende gemacht.
Ja.
Das Schöne war, diese Gemeinschaft, wenn man jetzt mal nicht umging, bin halt weg.
Ja. Das war die Erfahrung bei Wochenenden mit Alleinerziehenden, eben genau das. Das haben sie gut erlebt, eben mit dem, dass ihnen der Rückzug gewährt wurde an diesem Wochenende, aber man hat sich dann auch wieder gefreut, dass sie da waren, ja? Genau. Ja, gut, hinten, ja.
Gibt es denn in den Häusern einen Kodex?
Ja. Ja, also wir haben für unsere Gemeinschaften haben wir so eben Leitlinien, eben so, was ist uns wichtig, und da haben wir eben auch zum Teil unterschiedliche Leitlinien, also das heißt für die wir haben eine Leitlinie für alle, die mitleben, haben zum Beispiel auch, da haben wir zum Beispiel eben auch einen Umgang mit Konflikten, ist da ein Thema, da wo wir sagen, wie wir mit Konflikten umgehen wollen. Oder ein Thema ist auch, dass wir uns üben wollen, eben die Wertschätzung, die gegenseitige Achtung, dass wir einander ermutigen wollen im Miteinander, das ist so ein Teil der Leitlinien. Oder ein Teil zu den Leitlinien gehört auch, dass wir eben sagen, dass zum Beispiel bei uns ist alle 2 Wochen ist der Hausabend, der Gemeinschaftsabend verbindlich. Natürlich, wenn man krank ist oder wenn man gerade Geburtstag hat, es gibt schon, oder Ferien, Urlaub, das ist klar, das sind Ausnahmen, aber da gehört zum Beispiel eben auch das eine gewisse Verbindlichkeit dazu. Oder wir sagen auch bei uns jetzt, wir machen einmal im Jahr machen wir ein verlängertes Wochenende, und das wissen die Leute, wenn sie bei uns einziehen wollen, und sie schätzen das auch, aber wir sagen einfach, das ist so ein Teil dazu. Und vielleicht kannst du noch was sagen zum Thema.
Ja, im Zuhören habe ich gedacht, wir haben jetzt diesen schönen Bogen herausgearbeitet zwischen, es braucht irgendwie mal eine Regel, also wie gehen wir um mit einem Konflikt? Und das andere ist diese Weisheit von Dietrich Bonhoeffer, der sagt, in einer Beziehung, in einem Miteinander, stellt den Christus dazwischen. Das ist Bonhoeffer, oder? Und da kommen genau diese Elemente rein. Wann lasse ich einen Menschen diesen Christus, übergebe ich ihn ganz ihm und lasse ihn zurückziehen? Und ich bete nur und ich warte und ich sage, schön, dass du wieder da bist. Und wo mache ich genau das Gegenteil, weil das Gegenteil richtig ist? Und das hat zu tun mit diesem Christus in der Mitte oder dem Christus dazwischen. Es gab mal diese Bewegung mit diesem WWJD, What would Jesus do? Oder was würde Jesus tun? Und daran sich situativ, individuell zu orientieren und gleichzeitig einen Hinterbau zu haben mit gewichtigen Regeln. Und das ist die Spanne, oder? Ich glaube, da liegt ein Geheimnis drin.
Schaut
eure
Regeln für Konflikte aus?
Ich würde etwas sagen.
Ja, genau. Also in den Regeln steht, wir sprechen miteinander und nicht übereinander grundsätzlich. Oder wenn wir mal übereinander sprechen, dann hat es das Ziel, dass man nachher miteinander spricht. Also es gibt ja manchmal diese kurzen Sequenzen, wo man sich einfach schnell besprechen will, oder? Und dann haben wir drin, dass man zuerst versucht im direkten Gespräch, also die beiden, die den Konflikt haben, sprechen miteinander. Wenn sie nicht zurechtkommen, können sie zum Beispiel den Leiter der Gemeinschaft beiziehen. Und wenn man immer noch nicht zurechtkommt oder den Konflikt mit dem Leiter hat, verpflichten wir uns zur Mediation extern. Grundsätzlich in unseren Gemeinschaften fördern wir alles, was uns nach außen vernetzt, also gerade mit den psychisch beeinträchtigten Menschen sowieso, da sagen wir, du brauchst den Psychiater, den Seelsorger, oder wir haben uns auch für eine überkonfessionelle Gemeinschaft entschieden, da gibt es noch den Pastor und da kannst du hingehen und dich mal beklagen über die Irene Wittmer, und das ist gut so. Einfach, dass wir aus diesem Ghetto rauskommen und bewusst Außenkontakte fördern, zulassen, befürworten, geht, oder? Einfach, dass da nicht gefährliche Machtgefüge auch entstehen können. Das ist so ungefähr die Konfliktregel. Mhm.
Ja?
Eine Frage, wie ist denn das Erleben ja in der Gemeinschaft unterschiedliche Personengruppen? In der Gemeinschaft leben ja unterschiedliche Personengruppen. Der eine ist voll berufstätig, der andere ist berentet. Dritter ist vielleicht behindert, der kann nicht mehr arbeiten. Wie klappt das eigentlich? Wie funktioniert das? Würde mich mal interessieren. Wie regelt ihr das? Und weil der eine fühlt sich vielleicht, der sitzt vielleicht den ganzen Tag in der WG, hat kaum Aufgaben, und der andere ist, der ist total ausgepowert nach der Arbeit und will einfach seine Ruhe haben. Wie läuft das?
Schatz, mach du.
Perfekt, oder? Genauso ist der Alltag. Also wir lassen uns ergänzen, das ist, glaube ich, das Erste. Wir sagen jedem Menschen, es ist gut, wenn du außen eine Beschäftigung hast. Das kann ein geschützter Arbeitsplatz sein bei uns. Aber geh nach draußen und pflege deine Kontakte mit Außenpersonen. Und das andere ist, wir feiern das Relative. Es ist nie perfekt. Man kann in einem Gemeinschaftshaus vereinsamen, das ist ganz einfach. Aber wir holen immer wieder das raus, was ist uns geschenkt. Wir feiern das, was wir haben. Ich glaube, das ist die Kehrseite. Kommen wir immer wieder zu dem zurück, jawohl, Gott hat uns viel gegeben, viel anvertraut. Das ist nie perfekt. Lest die Bibel, oder? Gemeinschaft da ist Mord und Totschlag auf der ganzen Linie. Und trotzdem gibt es tausende Anleitungen, wie gemeinschaftliches Leben organisiert werden könnte. Das beginnt mit den 10 Geboten und hört bei Jesus aus mit dem Liebesgebot und dem Gottesliebesgebot, mit dem Dreifachgebot oder Zweifachgebot. Und das ist die Realität. Also es ist immer zerbrechlich. Wir können oft nicht miteinander, aber ohne einander noch weniger. Und wenn wir aus dem Schlaufe von wir können nicht miteinander rauskommen wollen, geht es nur miteinander. Das ist diese Endlosschlaufe-Geschichte, die man aus der Forschung jetzt auch weiß, oder? Also irgendwie leben zu können, geht nur, wenn wir die Beziehung, die wir nicht schaffen, trotzdem wagen. Also so, hört ihr es so? Oder das ist der Kreislauf und der nimmt uns Gott nicht ab.
Okay. Also, Schatz, genau. Gut, also, perfekt. Jetzt macht Irin mit meiner Frau weiter mit ihrem letzten Teil. Also so, also es wird nicht mehr so lange, so wie ich, wenn ich das Richtige, aber ich denke, so bringst du auch das ein, was du vorbereitet hast, und dann nachher gibt es noch eine Pause dann, oder eben machst du noch weiter.
Also die 5 letzten Minuten, dann gibt es Kaffee. Juhui. Fünf Minuten, schaffen wir das noch? Ihr seid durch bei Rot, genau. Aber sollen wir ziehen durch, he? Wo sind da die Organisatoren? Hinten irgendwo. Gut, he? Gut, also. Eine ganz letzte Bemerkung für all jene, die sagen, ja, das gemeinschaftliche Leben ist schön und Beziehung ist wichtig und es geht mir selber besser. All jene, die nach außen denken, all jene, die die Gesellschaft vor sich sehen, ich glaube, wir haben eine riesige missionarisch-diakonische Spielwiese vor uns, wo wir uns in unseren Gemeinden austoben können oder könnten. Mit ganz verschiedenen Modellen. Ich könnte euch jetzt diverse Modelle noch weiter ausführen. Aber wir in Mosrein sind zum Beispiel nur an dieser Idee, Sonntagnachmittag, für viele Menschen ein großes Problem. Was machen wir am Sonntagnachmittag? Alle gehen nach Hause aus der Kirche und ganz viele sind nirgends mehr in der Kirche. Gibt es da irgendeine zündende Idee, oder? Und ihr Deutschen sind so wunderbare Kuchenbäcker. Meine Freundin im Gemeinschaftshaus mittlerweile auch. Wir sind im Moment am Überlegen, gibt es irgendein Modell von Kaffee und Kuchen und dann aber noch das Spiel mitbringen oder das Musikinstrument oder Gebet anbieten, irgendwas in die Richtung, wo wir uns auch missionarisch austoben können. Oder ein Gospelchor zum Beispiel. Ein Freund von uns hat seinen Chor in die Bar verlegt. Und es gelingt ihm, Menschen aus einem völlig säkulären Umfeld in den Gospelchor zu integrieren. Den haben wir hier. He? Jetzt, mit seinem Gospelchor macht er ganz Verschiedenes. Rein wieder einsamkeitshirntechnisch. Wenn man zusammen singen muss oder zusammen tanzen, ist auch sowas, oder? Das sollte ja irgendwie synchron sein. Und diese Synchronität setzt wieder unser Hirn in Bewegung. Und da kommt vielleicht auch das Lachen einmal wieder zurück. Also Singen hat eine medizinische Komponente, bis rein, dass sich der Herzschlag anpasst, oder? Wenn wir jetzt noch Gospellieder singen, machen wir diese Verbindung mit dem Herrn, oder? Dieses über uns hinaus in diese Spiritualität hinein zu einem lebendigen Gott. Also Gospelchor in der Bar finde ich eine sensationelle Idee. Oder soziale Netzwerke. Irgendwas, wir helfen einander, oder? Es gibt einen schönen Film im ZDF über eine englische kleine Stadt namens Frome. Und die haben eine Flickwerkstatt gegründet. Da kann man die kaputten Sachen hinbringen und viele netten Herren helfen dann, diese kaputten Sachen wieder renovieren. Weil ein Herr, der sich einsam fühlt, nicht Kaffee trinken will, der will was machen. Und in eine soziale Handlung gehen, ist auch wieder etwas, was unserem Hirn gut tut. Also Gemeinde und soziale Aktionen, oder? Oder als Gemeinde wieder sich sagen, einsame Menschen ziehen sich zurück, die kommen nicht mehr einfach. Was ist mit unseren Besuchsdiensten in den Gemeinden? Gibt es die eigentlich noch? Ich glaube, die haben eine ganz neue Dimension in unserer Gesellschaft, dass wir aufsuchend Menschen wieder besuchen. In Fraum gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem medizinischen Zentrum und einem sozialen Netz, die Sozialarbeiter angestellt haben, die vom medizinischen Zentrum her die zusammenarbeiten und manchmal dann Adressen weitergeben dürfen aus dem medizinischen Zentrum an Sozialarbeiterinnen, die nichts anderes machen als Besuchsdienst und so Menschen wieder zu integrieren versuchen, können wir Christen in einer ganz anderen Autorität mindestens so gut, oder? Ich glaube einfach, dass in Bezug auf unsere gesellschaftlichen Entwicklungen wir ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, wenn wir diese Beziehungsarmut, diese Einsamkeitsthematik auf dem Radar haben und wieder Netzwerke machen untereinander und diese vielleicht eben erweitern zu den Menschen in unseren Städten und unseren Dörfern. Da liegt ganz, ganz viel Brachland und ich brenne dafür. Das ist das, was mich jetzt so gepackt hat. Wie können wir als Christen wieder Licht in diese Welt hinein sein? Und da liegt was. Und auf das freue ich mich. Ich habe auch noch nicht alle Ideen zusammen, aber ich freue mich, da irgendwie in die Gänge zu kommen. Das war so mein Schlusswort.
Super. Und, von mir her einfach noch ein kurzer Hinweis. Wir haben noch eben einige Bücher mitgebracht. Eben, seine ist zum Beispiel das Buch, das wir zusammen mit Astrid Eichel geschrieben haben, eben zum Thema gemeinschaftliches Leben für Singles und Familien. Oder das Buch, das Irene erwähnt hat, ihr Buch Zu viel allein ist ungesund. Oder wir haben noch eine kleine Broschüre mitgebracht, eben gemeinschaftliches Leben mit Chancen. Das kann man kaufen, wer möchte, oder sich mal das Ansichtsexemplar mal anschauen. Und haben wir auch noch einige Unterlagen, einige mitgebracht, wo man einfach das etwas mitnehmen kann. Und dann haben wir als letzter so eine Liste zum Thema Sportnews. Wir geben so 3-4 Mal im Jahr geben wir zum Thema gemeinschaftliches Leben, so machen wir eine kurze E-Mail mit so zum Thema gemeinschaftliches Leben, Gemeinschaft, Trends und so Impulse. Und wer da auf diese Verteilerliste möchte, eben das ist, kann sich da auf die E-Mail-Liste eintragen. Einfach so als Angebot. Und von mir vielen herzlichen Dank eben für das Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, für mich, für meine Frau und ich war es sehr spannend. Danke auch für alle Fragen, für alles Interesse. Man kann auch noch auf uns zukommen.